Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Philipp May. Schönen guten Abend. Noch zu Wochenbeginn hatte sie sich gegen härtere Strafen bei Kindesmissbrauch ausgesprochen. Jetzt gibt SPD-Justizministerin Christine Lambrecht dem Druck des Koalitionspartners doch nach und hat Gesetzesverschärfungen angekündigt. Gleich mehr dazu. Außerdem die geplanten Stellenstreichungen bei der gerade vom Staat gestützten deutschen Lufthansa. Kein Verständnis dafür bei Gesine Lötsch, Haushaltsexpertin der Linkspartei.
Wir sind der Auffassung, dass mit diesen Geldern keine Massenentlassungen finanziert werden dürfen. Also ganz klar, wenn es Massenentlassungen gibt, darf es keine staatliche Unterstützung geben.
Die Diskussion über den Kahlschlag bei Europas größter Airline, auch das gleich ein Thema. Und um 18.40 Uhr befassen wir uns mit dem Hürdenlauf zu den Sozialleistungen. Im Hintergrund mit dem Titel Vom Widerspruch bis zum Sozialgericht. Lüchte, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster, gleich drei große erschütternde Kriminalfälle von Kinderpornografie sind in den letzten Monaten aufgedeckt worden und doch wohl nur die Spitze eines Eisberges. Die Union fordert seit Tagen mit Vehemenz Gesetzesänderungen, Strafverschärfungen bei Kindesmissbrauch. Gegen den Willen von Justizministerin Christine Lambrecht. Doch jetzt hat die SPD-Politikerin ihre Meinung geändert und kommt der Union entgegen. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Das Sexualstrafrecht mit kindlichen Opfern soll verschärft werden. Am Abend gab Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bekannt, was sie sich vorstellen kann.
Es muss ein klares Signal von dieser Gesellschaft ausgehen, dass wir sexuellen Missbrauch nicht akzeptieren und dass wir ihn mit allen Möglichkeiten bekämpfen. Und deswegen will ich härtere Strafen ermöglichen für sexuellen Missbrauch. Das muss klar zum Ausdruck kommen, ohne Wenn und Aber. Ein Verbrechen.
Verbrechen, nicht Vergehen. Die Hochstufung bedeutet, Kindesmissbrauch soll nach diesem Vorschlag mit mindestens einem Jahr Haft bestraft werden, soweit kein minderschwerer Fall vorliegt. Die SPD-Politikerin geht dabei zum Teil auf Forderungen aus der CDU-CSU und der Innenministerkonferenz ein. Die sind älter. Unionspolitiker hatten sie aber in den vergangenen Tagen, nachdem neue schwere Missbrauchstaten in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden waren, mit Vehemenz erneuert. Der Forderung, auch die Verbreitung von Kinderpornografie im Grundtatbestand als Verbrechen einzustufen, kam Lambrecht nicht nach. Sie betonte aber,
wer mit Kinderpornografie Geld verdienen will oder eine Tauschbörse betreiben will, auch dem muss klar werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt und eben auch über das Strafmaß darauf reagiert wird. Das sind wir unseren Kindern schuldig.
Auch die gewerbliche Verbreitung der Kinderpornografie soll also im Mindestmaß mit einem Jahr Haft bestraft werden.
Die Strafe hat ja schon bewusstseinsbildende Wirkung.
So hatte es gestern Bundesinnenminister Horst Seehofer formuliert. Dabei sind Taten wie die von Lückte oder Münster nur der Anlass für die Forderungen. Solche besonders schweren Fälle werden Gerichte in der Regel schon jetzt so einordnen, dass sie im Mindestmaß mit 2 oder 3 Jahren Haft bedroht sind. Möglich sind Strafen von bis zu 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Bei den jetzt diskutierten Missbrauchstaten kann es um eine ganze Bandbreite gehen, darunter zum Beispiel die unsittliche Berührung der Schülerin durch den Sportlehrer. Lambrecht hatte deutlich gemacht, dass die angedrohten Strafen in einem Gesamtsystem zueinander passen müssten.
Es gibt aber tatsächlich keine leichten Fälle, wenn Kinder missbraucht werden, zumindest aus meiner Sicht. Das sind schwere Verbrechen,
sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Die SPD hatte sich nicht strikt gegen Verschärfungen gewandt, tat sich aber schwer. Gestern betonte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
Wir haben bereits ein sehr hohes Strafmaß. 15 Jahre plus Sicherungsverwahrung sind ein sehr hohes Strafmaß. Und die Frage ist doch immer, wie weit wird das ausgeschöpft?
Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, sagte der Süddeutschen Zeitung, er könne die Forderung nach Strafverschärfungen nachvollziehen. Man dürfe sich aber keine falschen Hoffnungen machen. Härtere Strafen hätten keinerlei präventive Wirkung. Das größte Problem bei sexueller Gewalt gegen Kinder sei die Geheimhaltung und das Weggucken. Schon am Morgen hatte Justizministerin Lambrecht eine weitere Initiative angekündigt. Am Abend bekräftigte sie, alle müssten zusammenarbeiten.
Und dazu gehört, dass wir alle verantwortlichen Akteure, Ermittler, Jugendämter, Polizei, Justiz, Präventionsarbeit an einen Tisch holen, um diese Möglichkeiten auszunutzen.
Kinderschutz könne nur gemeinsam gelingen.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Die Corona-Krise hat die deutsche Lufthansa hart getroffen. Hunderte Maschinen am Boden, Milliardenverluste, der Einstieg des Staats, Abstieg aus dem deutschen Aktienindex, dem DAX. Und jetzt kündigt der Konzern einen bisher nie dagewesenen Stellenabbau an. Über 20.000 Jobs stehen auf der Kippe. Und so steht jetzt auch als Neuanteilseigner die Bundesregierung in der Kritik. Theo Gers.
Empörung bei der Opposition. 2,5 Wochen ist es her, dass die Bundesregierung ein 9 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die Lufthansa schnürte. Endgültig besiegelt ist die Finanzhilfe noch nicht. Die Zustimmung der Lufthansa-Aktionäre steht noch aus. Um sie zu überzeugen, verhandelt der Konzern derzeit mit den Gewerkschaften über Kosteneinsparungen. Gestern Abend platzte dann die Bombe. 26.000 Stellen, die meisten davon in Vollzeit, stehen bei der Lufthansa auf der Kippe. Für den FDP-Fraktionsvize Michael Theurer haben damit, Zitat, die Bruchpiloten Altmaier, Scholz und Scheuer ein böses Eigentor geschossen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter verlangt Nachverhandlungen angesichts eines drohenden Jobabbaus, der für die Linkspartei ein einziger Skandal ist. Gesine Lötsch, Haushaltsexpertin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken.
Wir sind der Auffassung, dass mit diesen Geldern keine Massenentlassungen finanziert werden dürfen. Also ganz klar, wenn es Massenentlassungen gibt, darf es keine staatliche Unterstützung geben.
Für Gesine Lötsch und die Linkspartei sind damit die Dinge klar. Staatshilfe fließt nur, wenn die Jobs bleiben oder die Lufthansearten zumindest woanders unterkommen können, etwa bei der Bahn.
9 Milliarden Euro sind viel Geld. Damit hätte man 2 Fluggesellschaften, 2 Airlines kaufen können. Darum fordern wir die Bundesregierung auf, hier einzuschreiten und nicht nur die Schultern zu zucken und zu sagen, wir können ja nichts mehr machen.
Schulterzucken, diesen Vorwurf lässt man im Wirtschaftsministerium nicht gelten. Dabei war der Bundeswirtschaftsminister Ende Mai, als das Rettungspaket endlich stand, noch sehr zuversichtlich mit Blick auf die Jobs in der Luft und am Boden.
Wir haben insbesondere auch dafür gesorgt, dass über 100.000 Menschen keine Angst vor einem unmittelbar drohenden Jobverlust haben müssen.
So Peter Altmaier damals. Doch angesichts des absehbaren Schrumpfungsprozesses bei der Lufthansa wurde Ende Mai auf konkrete Stellenfestschreibungen verzichtet. Es ging, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums heute, darum, dass die Lufthansa als zentraler deutscher Carrier erhalten bleibt. Ohne das Unterstützungspaket hätte das Unternehmen keine Zukunft, sprich das ganze Unternehmen ginge in die Pleite. So sehen es auch Beobachter der Branche.
Das ist allein eine Folge der aktuellen Krise,
sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt im Deutschlandfunk über die aktuelle Lage bei der Lufthansa. Für ihn ist der Stellenabbau unvermeidlich, wenn die Fluglinie auf den Rückgang im Luftverkehr reagiert und ihre Flotte um rund 200 Maschinen verkleinert.
Trotz der 9 Milliarden, denn die Lufthansa muss einen Teil des Geldes ja ohnehin zurückzahlen. Großer Teil sind Kredite. Das heißt, die Lufthansa muss sehen, dass sie ganz schnell wieder in die Gewinnzone kommt. Die kann sich ja nicht weiter Milliardenverluste leisten. Und da sind die Reduzierung der Mitarbeiterzahl auf das, was dem tatsächlichen Flugbetrieb entspricht, natürlich ein ganz wichtiger Hebel.
Möglicherweise ist der Abbau von 26.000 Stellen aber auch nur eine Drohkulisse der Lufthansa in den laufenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Im Wirtschaftsministerium hofft man das jedenfalls. Alle Akteure müssten jetzt verantwortungsvoll agieren.
Theo Gers aus Berlin. Das Sommertourismusgeschäft, es würde auch der Lufthansa helfen, ebenso wie vielen von der Corona-Krise gebeutelten südlichen Ländern. Doch die grenzenlose Mobilität unserer globalisierten Welt, das ist andererseits eben auch ein großer Infektionstreiber. Die Sorge vor einer zweiten Welle steht der Hoffnung gegenüber, die Wirtschaftskrise etwas abfedern zu können. Die EU-Kommission hat sich nun dafür ausgesprochen, den Einreisestopp für Nicht-EU-Ausländer ab Juli schrittweise zu lockern. Und die EU-Außenminister haben über gemeinsame Standards bei Auslandsreisen beraten. Klaus Remme.
Wir wollen jetzt die Grenzen in Europa wieder öffnen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas nach Beratungen mit Vertretern der 12 wichtigsten Ziel- und Transitländer in Europa. Am kommenden Montag werden viele Reisewarnungen aufgehoben. Heute hat man noch einmal über die Öffnung touristischer Infrastruktur, den Infektionsschutz und die lokale Gesundheitsvorsorge gesprochen. Maas betonte aber auch:
Gleichzeitig müssen wir dem Virus weiter Grenzen setzen. Deshalb wird es jetzt umso mehr auf jeden Einzelnen von uns ankommen. Und deshalb mein Appell an alle, die verreisen, genießen Sie Ihren Sommerurlaub, aber genießen Sie ihn mit Vorsicht. Auch im Sommerurlaub wollen wir es dem Virus so schwer wie möglich machen, sich eben nicht wieder auszubreiten in Deutschland und in Europa.
Was ist mit Drittstaaten? Was ist mit der Türkei? So wurde Maas gefragt, nachdem sich die EU-Kommission jetzt dafür ausgesprochen hat, den Einreisestopp in die Europäische Union vom 1. Juli an schrittweise aufzuheben. Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnungen für Drittstaaten bis zum 31. August verlängert. Wir bleiben dabei, so Heiko Maas, es gebe bei Standards und Regeln und auch bei der Überprüfbarkeit nun einmal Unterschiede zwischen den EU-Staaten und anderen. Man werde die Entwicklung aber sehr genau verfolgen.
Wenn es verantwortbar ist, die Reisewarnung zu ersetzen durch einen Reisehinweis, das gilt für die Türkei, aber auch für alle anderen Staaten, dann werden wir dies tun. Das hängt aber eben davon ab, wie ist das Infektionsgeschehen in diesem Land, welche Vorkehrungen werden getroffen für Urlauber, die dorthin fahren wollen und in welchem Zustand ist das Gesundheitssystem.
Auch die Tracing-App, die in der kommenden Woche vorgestellt werden soll, könne im Sommerurlaub eine wichtige Rolle spielen, sagte Maas. Es komme jetzt auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Mit Warnungen und Hinweisen wolle man so gut es geht aufklären. Die Verantwortung für eine Reise trage jeder selbst.
Und das gilt natürlich auch für eine Reise in die Türkei, für die als Nicht-EU-Land in diesem Sommer somit auch eine Reisewarnung besteht. In Ankara hofft man aber dennoch auf eine Ausnahmeregelung. Unabhängig davon gibt es die ersten Linienflüge zwischen der Türkei und Deutschland. Und Einreisende müssen seit heute nicht mehr 2 Wochen in Quarantäne. Aus Istanbul Karin Senz.
Bis gestern musste jeder, der in der Türkei ankam, 2 Wochen zu Hause bleiben. Ein Hindernis für Urlaub in der Türkei. Aber das ist aufgehoben, bestätigt das Gesundheitsministerium dem ARD-Studio Istanbul. Gestern verlängert die Bundesregierung allerdings die Reisewarnung für 160 Länder bis Ende August, auch für die Türkei. Reiseveranstalter sind enttäuscht. Tourismusminister Mehmet Ersoy zeigt im türkischen Fernsehen Verständnis. Schließlich will jedes Land die begrenzten finanziellen Mittel erstmal den eigenen Märkten zuführen und verhindern, dass sie den Binnenmarkt verlassen. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass auch die EU-Staaten solche Hürden belassen, um den Konsum im Binnenmarkt anzukurbeln. Es ist ja in der Türkei auch nicht anders. Auch wir setzen erstmal auf einheimische Touristen, bevor wir uns wieder ans Ausland rantasten. Allerdings hofft Ankara auf eine Ausnahmeregelung. Und dafür sieht es nicht schlecht aus. Ersoy erzählt gestern im Fernsehinterview vom Kontakt zum deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er hat mich heute angerufen und mich freundlicherweise über die letzte Entscheidung informiert. Er hat mir gesagt, dass die Türkei gute Chancen auf eine Ausnahme habe und weiter darüber verhandelt wird. Die Türkei wird auch für ihr Zertifizierungsprogramm gelobt. Sie ist das erste europäische Land, das so ein umfassendes und vertrauenswürdiges Zertifizierungsprogramm hat. Wir haben uns bei der Auswahl von international renommierten Zertifizierungsunternehmen weitgehend für deutsche Firmen entschieden. Der TÜV Süd, Nord und TÜV Rheinland gehören dazu. Sie gehen in Hotels und prüfen deren Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Corona. Anschließend gibt's ein Zertifikat. Man will das Vertrauen der ausländischen Urlauber zurückgewinnen. Erste Linienflüge finden statt, beispielsweise aus Berlin, Frankfurt oder München, nach Izmir oder Antalya.
Karin Sens aus Istanbul. Schauen wir auf die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 555 Neuinfektionen. Dagegen schätzt es die Zahl der Neugenesenen auf 400 Menschen. Das heißt, erstmals seit rund 2 Monaten geht das RKI davon aus, dass die Zahl der Akutinfizierten wieder zugenommen hat auf rund 5.460. Allerdings, so das Robert-Koch-Institut, die Zahl sei ein Schätzwert und eine Momentaufnahme und nicht dazu geeignet, einen Trend abzuleiten. Weiter deutlich steigende Fallzahlen werden dagegen in vielen Teilen der USA verzeichnet. Dort ist die nächste symbolträchtige Marke überschritten worden. Über 2 Millionen Menschen sind dort seit Beginn des Ausbruchs positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse.
Die Zahl der Corona-Toten liegt mittlerweile bei über 112.000. Eine Reihe von Bundesstaaten, darunter Texas, Arizona und Kalifornien, melden einen Anstieg der Fallzahlen. Überraschend darf das nicht, kommentiert die Ärztin und Fachjournalistin für medizinische Fragen Dr. Jeanette Nashiwat auf Fox News.
The country is reopening and on top of that we're doing more testing.
Das Land öffnet sich wieder. Wir führen mehr Tests durch, sagt die Medizinerin. Je mehr wir testen, desto mehr Fälle können wir dokumentieren. Hier ist Nashiwat ganz auf der Linie des Weißen Hauses. Auch Präsident Trump erklärt die hohe Anzahl von Fällen damit, dass die USA mehr als jedes andere Land testen würden. Anthony Fauci, seit Beginn der Corona-Krise so etwas wie der Chef-Virologe der USA, sieht noch einen weiteren Grund. Mit Massenansammlungen, jetzt bei den Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, steigt immer auch das Risiko, sich anzustecken, mahnt Fauci. Um ihn ist es spürbar ruhiger geworden, seit Präsident Trump vor über einem Monat seine täglichen Corona-Briefings eingestellt hat. Trump drängt massiv darauf, das Land wieder in die Normalität zurückzuführen. In der kommenden Woche wird der Präsident wieder auf Wahlkampftour gehen.
We're going to be starting our rallies. The first one we believe will be in Tulsa, Oklahoma.
Wir beginnen in Tulsa, Oklahoma, sagt Trump. Da gibt es eine wunderschöne neue Arena. Bei diesen sogenannten Rallies kommen Tausende von Trump-Fans in Sportarenen und anderen größeren Veranstaltungsorten zusammen. Virologen wie hier Dr. Amish Adalia von der Bloomberg School of Public Health an der Johns Hopkins Uni warnen unverändert vor Großveranstaltungen, bei denen viele Menschen dicht gedrängt zusammenkommen.
We don't have professional sports, we don't have rock concerts all over the country. That will have some impact.
Der Profisport ruht. Es gibt keine Rockkonzerte, das wirkt sich positiv auf die Fallzahlen aus, sagt der Mediziner. Doch Trump will knapp 5 Monate vor der Wahl unbedingt wieder auf Tour. In Florida, Texas, Arizona werden das richtig große Events, schwärmt der Präsident. Auch der Nominierungsparteitag in der 2. Augusthälfte soll stattfinden. Trump ärgert sich, dass der Gouverneur von North Carolina, wo die Krönungsmesse stattfinden soll, besorgt ist wegen des Großereignisses.
Unfortunately, we're going to probably be having no choice but to move the Republican convention.
Leider haben wir wohl keine andere Wahl, als den Parteitag in einen anderen Bundesstaat zu verlegen, sagt Trump. North Carolina würden hunderte Millionen Dollar an Einnahmen entgehen. Das ist längst die Trump-Linie. Der wirtschaftliche Schaden durch den Lockdown ist erheblich größer als das Infektionsrisiko. Gestern hagelte es Kritik an einem Foto, das Vizepräsident Mike Pence auf Twitter gepostet hatte. Das Bild zeigt Pence, der Trumps Corona-Taskforce geleitet hatte, in einem engen Raum, dicht gedrängt mit Wahlkampfhelfern. Niemand trägt eine Maske, auch Pence nicht. Das Foto wurde mittlerweile gelöscht.
Zurück nach Deutschland. Auch hier wird seit dem Tod von George Floyd verstärkt über Rassismus diskutiert. Beispielsweise über Racial Profiling bei der Polizei, so wie es der schwarze Aktivist Josef Kolisang vor ein paar Tagen hier bei uns im Deutschlandfunk geschildert hat.
Man läuft durch die Straße und man ist nicht auffällig, dann kommt die Polizei, sagt Routinekontrolle und man weiß ganz genau, dass es keine Routinekontrolle ist, weil man dann auch mal stehen bleibt und die Blickprobe macht. Und dann feststellt, die Polizei kontrolliert innerhalb von 15 Minuten danach keinen anderen weiteren Menschen.
Und jetzt steht die Frage im Raum, sind das bloß Einzelfälle oder ist Racial Profiling an der Tagesordnung? Die Bundesregierung plant dazu jetzt eine Studie. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Bundesjustizministerium und das Innenministerium bestätigten, dass eine entsprechende Studie gerade konzipiert werde. Über die geplante Studie hatte zuerst die Zeitung Welt berichtet. Eine wissenschaftliche Untersuchung des sogenannten Racial Profiling sei notwendig, um fundierte Kenntnisse über das Phänomen zu erhalten und dann über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren, so das SPD-geführte Justizministerium. Das unabhängige Expertengremium des Europarats gegen Rassismus und Intoleranz hatte bereits im März Deutschland zu einer solchen Untersuchung aufgefordert. Racial Profiling benennt Polizeikontrollen, die aufgrund von Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale durchgeführt werden. Was die wissenschaftliche Studie allerdings genau beinhalten soll, steht noch nicht fest. Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und frühere Polizeibeamtin, sagte dazu unserem Hauptstadtstudio:
Es ist ja schon mal gut, dass die Bundesregierung jetzt nicht mehr alles gleich als Generalverdacht verunglimpft, wenn es um das Thema Rassismus bei der Polizei geht. Es kommt jetzt aber ganz stark auf das Konzept dieser Studie an. Das muss alles streng wissenschaftlich konzipiert sein und am besten natürlich von den forschenden Wissenschaftlern selbst und nicht vom Innenministerium.
Zudem seien auch in einzelnen Bundesländern vergleichbare Studien nötig, so Mihalic. Dies müsse auf der Innenministerkonferenz kommende Woche besprochen werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat unterdessen auf Einladung des niedersächsischen SPD-Innenministers Boris Pistorius eine Polizeischule in Nienburg besucht. Esken hatte Anfang der Woche von latentem Rassismus in Reihen der Sicherheitskräfte gesprochen. Die Sozialdemokratin erklärte am Rande des Besuchs:
Ich glaube, die Wortwahl war also zumindest von meiner Seite nicht so angelegt, um einen Generalverdacht auszusprechen. Das wurde auch sehr verkürzt natürlich dargestellt. Und so kommt es dann eben zu einem falschen Eindruck. Den versuche ich ja auch heute zu revidieren.
Eskens Äußerung hatte eine breite Debatte ausgelöst. Dabei hatten auch SPD-Innenminister aus den Ländern die Parteivorsitzende kritisiert.
Der Bericht von Johannes Kuhn und die Rassismusdebatte macht auch vor dem Grundgesetz nicht Halt. Auch dort ist von dem Begriff Rasse die Rede. Die Grünen haben jetzt eine Änderung ins Spiel gebracht. Katharina Hamberger.
Der Vorschlag der Grünen, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, stößt auch in Teilen der Koalition auf Zustimmung. Vor allem bei den Sozialdemokraten, so sagt der SPD-Politiker Karamba Diaby dem RBB-Inforadio.
Der Begriff Rasse bedeutet, dass man Menschen in unterschiedlichen Rassen versucht aufzuteilen. Das gibt bei Tieren und woanders. Aber für Menschen ist nach Meinung von vielen Wissenschaftlern gibt es nur eine Rasse. Insofern die Verwendung von Rasse im Grundgesetz, wenn es um Diskriminierung geht, finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb sollte das geändert werden.
So Diaby, sein Vorschlag stattdessen?
Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man sagt, aufgrund ethnischer Herkunft und andere Begriffe, die schon existieren im Grundgesetz, dass man das ergänzt einfach.
Sagte der Sozialdemokrat Diaby. Auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpilmit Yatle meint, der veraltete Begriff Rasse habe im Grundgesetz nichts zu suchen, er müsse aus Artikel 3 gestrichen werden. Es gebe keine Rassen, diese Klarheit wünsche sie sich auch in der deutschen Verfassung. Neben den Grünen, die den Vorschlag erneut eingebracht haben, gibt es auch bei Linken und FDP-Befürworter, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu verbannen. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen, twitterte, das Grundgesetz verbiete rassistische Diskriminierung. Das müsse es auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Die AfD lehnt die Grundgesetzänderung ab. Es geht dabei um den Grundgesetzartikel 3, Absatz 3. Der lautet, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und die Grünen wollen hier eine Änderung. Neu ist die Debatte nicht, so fordert das Institut für Menschenrechte schon seit über 10 Jahren, den Begriff Rasse durch das Verbot rassistischer Benachteiligung oder Bevorzugung zu ersetzen. Die Bundesregierung gibt sich insgesamt eher zurückhaltend zu diesem Vorschlag. Das SPD-geführte Innenministerium verweist auf die Beweggründe der Mütter und Väter des Grundgesetzes für Artikel 3. Der Begriff Rasse sei vor allem vor dem Hintergrund der Verfolgung und Benachteiligung von Minderheiten im Nationalsozialismus, insbesondere von Personen jüdischer Abstammung, aufgenommen worden. Der Artikel mache zudem ganz klar keine Aussage zur Existenz verschiedener Rassen. Ihm sei auch keine Akzeptanz von bestimmten Rassenkonzepten zu entnehmen.
Dann möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff Rasse auch in der europäischen Antirassismusrichtlinie verwendet wird und auch in dem Zusammenhang diskutiert wurde, dass auch der sprachliche Anknüpfungspunkt für den Begriff des Rassismus ist, gegen den wir in der gesamten Bundesregierung ja auch ganz klar eben vorgehen wollen. Das ist der Grund, weshalb der Begriff halt auch da noch drin steht.
Sagt die Justizministeriumssprecherin Stefanie Krüger. Ähnlich sieht es auch das Innenministerium, dessen Sprecher Steve Alter sagte:
Die Streichung des Begriffs Rasse aus dem Artikel 3 Grundgesetz hätte zur Folge, dass der Begriff verschwindet. Und wie eben schon gehört, ist dieser Begriff eben Anknüpfungspunkt auch für die Begrifflichkeit Rassismus, gegen die wir alle entschieden eintreten.
Es gäbe also auch Argumente dafür, dass die aktuelle Formulierung in gewisser Weise Sinn mache, so Alter. Der Innenminister äußerte sich ähnlich und gibt sich skeptisch.
Ich habe nichts gegen eine Diskussion, aber Sie sehen ja schon, wie fein ziseliert diese Diskussion geraten kann und dann auch Missverständnisse auslösen kann.
Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, im Beitrag von Katharina Hamberger. Das rechtsterroristische Attentat von Halle letzten Oktober hat weltweit für Aufsehen und Bestürzung gesorgt. 2 Menschen kamen ums Leben und nur die massive Holztür einer Synagoge verhinderte wohl Schlimmeres. Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft, ohne Frage ein ganz besonderer Häftling. Und doch hätte es der 28-Jährige Ende Mai beinahe geschafft, aus der JVH Halle auszubrechen. Dazu musste die Justizministerin Sachsen-Anhalts heute dem Landtag Rede und Antwort stehen. Jochen Müller hat die Details.
Per Erlass sei alles Notwendige angeordnet gewesen, um Stefan B. in angemessener Weise sicher unterzubringen, rechtfertigte sich Sachsen-Anhalts Justizministerin Annemarie Kehling heute im Rechtsausschuss. Seine Zelle müsse rund um die Uhr mit einer Kamera überwacht werden. Außerhalb der Zelle müsse er von 3 Bediensteten beaufsichtigt werden. Beim täglich einstündigen Freigang in einem separat eingezäunten Bereich dürfe kein anderer Häftling in der Nähe sein. Dass Stefan B. dennoch am Samstag vor Pfingsten 5 Minuten lang unbeobachtet nach Fluchtwegen suchen konnte, das sei nicht hinnehmbar, sagte Keding. Die stellvertretende Anstaltsleiterin sei deshalb strafversetzt worden von der JVA Halle ins Ministerium. Das ist zu einfach, sagt Sebastian Striegel, der für die Grünen im Rechtsausschuss sitzt.
Es wird nicht reichen, einfach zu sagen, da ist eine niedere Dienstcharge für verantwortlich und dann jemand ins Ministerium irgendwie zu versetzen, sondern es braucht tatsächlich ein systematisch anderes Herangehen. Ein solcher Gefangener hätte nie in eine solche Lage kommen dürfen, dass er da über eine Mauer klettern darf.
Tatsächlich hatte es an dem betreffenden Nachmittag eine ganze Reihe von Verstößen gegeben. Die diensthabenden Vollzugsbeamten hatten neben der Bewachung von Stefan B. noch die Kamerazentrale beaufsichtigt. Außerdem waren andere Häftlinge zu Malerarbeiten abgestellt. Auch hier war das Anstaltspersonal eingesetzt. Vorschriften zur Bewachung von Stefan B. wurden offensichtlich missachtet. Anfang der Woche hatte deshalb die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt den Rücktritt der Ministerin gefordert, wegen mangelnder Autorität. Soweit mochte die SPD heute nicht gehen. Der Abgeordnete Andreas Steppu nach der Ausschusssitzung.
Auch bei uns ist die Unzufriedenheit über die Ministerin und über ihren Staatssekretär sehr groß. Und wir erwarten schon, dass auch die Ministerin Verantwortung übernimmt für das, was da geschehen ist. Und dass sie das nicht nur allein auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwälzt. Das ist unsere klare Erwartungshaltung.
Die Justizministerin ihrerseits kündigte heute die Einsetzung einer Expertenkommission an. Sie soll mit externen Fachleuten besetzt werden und die strukturellen Defizite der JVA Halle untersuchen. Der Rechtsausschuss will seine Sondersitzung am Freitag fortsetzen.
Jochen Müller aus Magdeburg. Es war eine große Überraschung, die Entscheidung des AfD-Bundesvorstandes, den Frontmann des rechtsnationalen Flügels Andreas Kalbitz aus der Partei zu werfen. Formal, weil er Mitgliedschaften in Neonazi-Organisationen verschwiegen habe. Knapp 4 Wochen ist das her. Nun geht Kalbitz vor dem Landgericht Berlin juristisch gegen diese Entscheidung vor. Eine Kampfansage an AfD-Chef Jörg Meuthen, der den Rauswurf entschieden mit vorangetrieben hat. Zu den Hintergründen Christoph Richter.
Kalbitz hat bereits Mitte Mai direkt nach der Entscheidung des AfD-Bundesvorstands angekündigt, alle Rechtsmittel auszuschöpfen.
Ich erlebe im Moment immens viel Zuspruch, nicht nur aus dem Osten, auch aus dem Westen.
Derzeit ist Kalbitz parteiloses Mitglied in der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion. Seine Ämter als Landes- und Fraktionsvorsitzender liegen derzeit auf Eis. Das Vorgehen von Kalbitz sowohl vor dem Parteischiedsgericht als auch vor einem Zivilgericht gegen den Beschluss des AfD-Bundesvorstandes vorzugehen, wird auch als Kampfansage an AfD-Chef Jörg Meuthen gedeutet. Derzeit ist der frühere Fallschirmjäger Andreas Kalbitz auf einer Art Werbetour in eigener Sache unterwegs. So will er in den nächsten Tagen auf diversen Kundgebungen in Brandenburg und Sachsen auftreten. Das sei ein klares Signal von Kalbitz ans eigene Flügelmilieu, betont Rechtsextremismusforscher Christoph Schulze vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Der Tenor: Seht her, ich bin da, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Die Angriffe auf Meuthen innerparteilich werden sich jetzt ganz sicher verstärken und da wird auch mit massiven Angriffen, insbesondere aus den ostdeutschen Landesverbänden, zu rechnen sein. Kalbitz ist eben kein Bauernopfer, den man mal eben beiseite schieben kann. Er ist in der Partei hervorragend vernetzt, hat Einfluss. Der Ausschluss wird in der AfD zu ganz erheblichen Turbulenzen führen.
Auch nach dem Rauswurf von Kalbitz, so Politikwissenschaftler Schulze weiter, habe sich die Kräftetektonik in der AfD um keinen Millimeter verschoben. Und man könne unvermindert einen Riss zwischen den radikalen Ostdeutschen und den eher wirtschaftsliberalen Westdeutschen AfD-Landesverbänden beobachten.
Und zum Abschluss in die Schweiz. Auch dort sollen homosexuelle Paare heiraten dürfen. Der Nationalrat stimmte für die Ehe für alle. Die Vorlage sieht vor, dass lesbischen Paaren die Zeugung von Kindern per Samenspende erlaubt werden soll. Ob die Gesetzesänderung aber tatsächlich kommt, ist noch nicht entschieden. Eine Volksabstimmung darüber ist nicht ausgeschlossen. Dietrich Karl Meurer.
Die Tagesschau an einem Freudentag für die gleichgeschlechtlichen Paare in der Schweiz.
Les titres, les couples homosexuels devraient pouvoir se marier.
Regelrecht euphorisch berichtete das Schweizer Fernsehen über die Entscheidung der großen Parlamentskammer in Bern. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Abgeordneten des Nationalrats für die Gesetzesänderung, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglichen soll. Widerstand gegen die Vorlage kam von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP und auch von Teilen der christdemokratischen deutschen CVP. Der umstrittenste Punkt war der Zugang zur Samenspende für lesbische Ehepaare. Der SVP-Abgeordnete Yves Niedecker machte seine Bedenken noch einmal deutlich. Hier kommen wir zum wahren Kern der absurden Vorlage, die einen teuflischen Charakter hat. Es geht doch letztlich darum, einer Frau die Vaterschaft zu ermöglichen. Doch bei der Abstimmung setzten sich die linken, grünen und liberalen Befürworter der Samenspende durch.
Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.